Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes unter der Rubrik Nicht entscheidbare Fragen, also die Fragen, die das Leben spannend, aber auch lebenswert machen, wo es keine klaren Kriterien gibt. Und ich hoffe, dass wir uns bei diesen nicht entscheidbaren Fragen, die es in dieser Folge vielleicht zu besprechen gilt und gibt, auch weiterhin uns nicht in die Flicken kriegen, weil wir ja kein objektives Einigungskriterium haben bei diesen Fragen. Bisher hat es ja ganz gut funktioniert und von daher freue ich mich auf die Sendung. Ich begrüße dich nochmal. Hallo Robert.
Hallo KD.
Ja, wir haben ja jetzt die letzte Folge auch mit unterschiedlichen Übungen zugebracht. Sonnenblume zum Beispiel. Und was gibt es denn von dir, was ist dir jetzt in der Zwischenzeit vielleicht passiert, geschehen, was hier Mitteilungswert hat für unsere Folgen, unsere Sendung?
Also tatsächlich ein Punkt in Bezug auf die letzte Folge, wo wir diese 7 Fragen durchgegangen sind, war, dass ich dann noch danach sofort dachte, okay, Robert, das, was du hier erzählt hast gerade als Antworten auf die Fragen, war auch nur die, ich nenne es mal halbe Wahrheit, weil ich dann im Rahmen fast schon so einer natürlichen Pendelbewegung, also meine Antworten waren ja sehr auf Autonomie bedacht oder Selbstentfaltung und dergleichen oder auch die Aussage, dass die schönsten Momente meines Lebens ich so mit mir selbst hatte, wo keine anderen Menschen irgendwie interveniert haben oder intervenieren können. Und ich fand es einfach spannend, im Nachgang zu merken, es gibt auch die andere Seite, es gibt auch sehr viele schöne Momente im Leben, die ich mit anderen Menschen hatte und es ist gar nicht nur das eine, was dann in der letzten Folge sehr dominant war, sondern es ist auch das andere. Und wo ich dann auch gleich den Impuls gemerkt habe, oh, bei der nächsten Podcast-Aufnahme muss ich das auf jeden Fall noch erzählen, dass ich auch schöne Momente mit anderen Leuten hatte und auch da einen Bindungsteil und Zugehörigkeit und dergleichen, um letztendlich das Ganze abzurunden. Und diese Beobachtung fand ich sehr spannend, wie einfach dann gleich die andere Seite zum Klingen und zum Schwingen kam.
Ja, sehr schön. Gut, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass dir diese besonderen Augenblicke nur mit dir allein gelingen, sondern durchaus auch mit anderen Menschen.
Ja, das also auch tatsächlich in hoher Qualität und das finde ich hat einen hohen Wert, weil natürlich, also zumindest in meinem Erleben, in zwischenmenschlichen Beziehungen häufig auch Erwartungen ja eine Rolle spielen, ein Bild, was ich von mir selber halten möchte oder was andere vielleicht von mir erwarten und wirklich einfach in dem Moment einfach zu sein, ist, glaube ich, eine große, ich will nicht sagen Herausforderung, aber da braucht es auch, glaube ich, auf allen Seiten derjenigen, die an dem Prozess beteiligt sind, eine Offenheit und ein gutes bei sich selbst sein, um dann einfach gut miteinander in Kontakt gehen zu können.
Okay, ja. Ja, wunderbar. Ich bin heute gerade aus Hamburg zurückgekommen und bin mit der Bahn gefahren und ich bin ja schon viel Bahn gefahren in meinem Leben, aber habe heute nochmal eine besondere Durchsage gehört in einem Zug. Und dass der Zug in Hamburg irgendwie, ich sag mal, 25 Minuten Verspätung hatte bei der Abfahrt, weil mehrere Menschen in einer Menschentraube, sagte der Lokführer oder wer da die Durchsagen macht, dass sie sich doch verteilen sollten auf die Zugeingänge und im vorderen Bereich viel Platz wäre, aber alle wollten da rein und es war ein Stau entstanden beim Einsteigen und dann kam nochmal eine Durchsage, dass sie doch bitte nochmal da alle aus dem Zug aussteigen sollen und sollen außen am Zug lang gehen zu den freien Waggons und Plätzen und dass sie keine Angst haben müssen, dass der Zug wegfährt, und hat also versucht, sehr beruhigend einzuwirken. Aber es ist nicht gelungen. Also dann kam noch mal eine Durchsage, und irgendwann hat er wohl ein bisschen die Nerven verloren und hat dann halt entsprechend auch geschimpft und härtere Sanktionen angedroht. Ja, also das war einfach noch mal heute zu erleben, wie Menschen dann, wenn sie vielleicht zusammen auftreten, vielleicht sich so zusammenschließen. Und da fiel mir das Buch von Fritz Simon ein, was mir mal gefallen hat, Gemeinsam sind wir blöd. Und also nichts von Schwarmintelligenz, sondern das war die andere Seite der Medaille. Gemeinsam sind wir blöd. Ja, das vielleicht zu meinen Erfahrungen im Alltag der Bahn.
Ah ja. Ich höre da schon wieder so eine implizite Einladung heraus, da gleich schon wieder Bezug zu nehmen und die Bahn entweder zu verteidigen oder vielleicht auch von eigenen Erfahrungen zu berichten. Ich nehme mal den letzten Punkt einfach mal auf, einfach nur, was ich immer sehr spannend finde und wo ich auch mir denke, das ließe sich in der Planung, glaube ich, durchaus berücksichtigen und verbessern, dass wenn ich ja von Mainz nach Frankfurt fahre im ICE, dass dort häufig am Frankfurter Flughafen halt Leute einsteigen, jetzt nicht so traubenhaft, wie du es beschreibst, aber schon mit ihren großen, schweren Koffern und gefühlt, ich sag mal, in der einen Zugfahrt im Jahr, wo sie dann eben fahren und dann erstmal einsteigen und im Gang stehen bleiben, anstatt durchzulaufen, und dadurch sich diese Abfahrt dann auch eigentlich regelmäßig verzögert, wo ich mir denke, es würde ja vielleicht Sinn machen, das in der Planung zu berücksichtigen, dass eben am Frankfurter Flughafen häufig Menschen in ICEs steigen, die nur einmal in ihrem, nicht, ich will nicht sagen Leben, aber einmal in dem Jahr letztendlich Zug fahren, nicht wissen, wie steige ich ein, wo sind Sitzplätze reserviert, wo kriege ich die Anzeige, wo gehe ich durch oder. Was ja jetzt, sage ich mal, der durchschnittliche Pendler oder die durchschnittliche Pendlerin einfach gewohnt sind, die ja einfach einsteigen, sich gezielt hinsetzen und sagen, okay, ich fahre jetzt. Hat jetzt weniger was mit dem Gruppenphänomen zu tun, aber zumindest mit dem Thema vielleicht Geübtheit und Vertrauen auch vielleicht da einfach gleich die Sache in Anführungszeichen richtig zu machen.
Absolut, ja, es zeigt nochmal, wie eng dann der Fokus ist, nur auf das eigene Erleben vielleicht ausgerichtet. Und das kennt man ja beim Autofahren auch, wenn man da andere Autofahrer irgendwie um sich hat. Ja, die nehmen ja die anderen auch nicht zur Kenntnis oder sind dann so ganz in ihrer Welt versunken. Und ja, okay, also kurzer Einstieg aus dem sozialen Miteinander im Alltag, ob am Frankfurter Flughafen oder in Hamburg beim Einsteigen von Reisegruppen. Okay, ja, und welche wichtigen nicht entscheidbaren Fragen sind bei dir noch so aufgetaucht?
Nicht entscheidbare Fragen. Puh. Also tatsächlich ein bisschen, was wir im Vorgespräch hatten, wo du ja berichtet hast, dass du ja mit einer anderen Person unseren Podcast angehört hast und der dann ja aufgefallen ist, dass ich bei manchen Bahnthemen eben dann zurückhaltend reagiere, wo du ja dann auch meintest, naja, in dem Angestelltenverhältnis ist ja auch was anderes, als wenn du als, ich sag mal, lebenserfahrener, ich bin fast versucht zu sagen, Silberrücken durch den Dschungel streifst und da ja etabliert bist und dir quasi keiner mehr was haben oder was tun kann, oder zumindest unweit schwerer, hat mich ja nochmal zu dem Begriff der Exkommunikation geführt, also letztendlich der Frage auch, wie viel kommuniziere ich letztendlich aus gewissen Kontexten an anderen Stellen, wie viel gebe ich irgendwelche Internas preis, sei es aus dem Privatleben, aus Abteilung oder Teams, weil das natürlich immer die Gefahr birgt, letztendlich über etwas oder über jemanden zu reden, als miteinander zu reden. Und das ist nochmal, oder war im Rahmen meiner verschiedenen Weiterbildung einfach ein wichtiger Punkt, da ein bisschen Gefühl für zu haben, ist das jetzt was ich guten Gewissens erzählen kann, oder verletze ich damit möglicherweise ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln eines Systems und hat es dann möglicherweise für mich negative Auswirkungen. Das fand ich einfach nochmal eine spannende Beobachtung, die du ja geteilt hast, beziehungsweise auch eine Sensibilisierung, tatsächlich halt zu gucken, okay, was kann und darf ich guten Gewissens erzählen und was eben auch nicht.
Ja, okay. Klar, das muss man ja für sich entscheiden, und da gibt es natürlich auch die Unterschiede zwischen uns, das ist schon nachvollziehbar.
Und wir haben ja keinen Bahn-Insider-Podcast, das wäre was anderes.
Ja, aber das Feedback bezog sich nicht auch allein, wenn es um Bahnthemen geht, sondern das war für die Person die Begründung, wenn es persönlicher wurde und dass man vielleicht auch sonst in seinen Arbeitskontexten auch nicht die Schubladen aufzieht und lässt alle irgendwie da reingucken.
Ja, wobei tatsächlich das eines meiner großen Themen so in meiner Selbstreflexion war, weil ich in gerade Beratungs- oder Coaching-Situationen auch eigene Geschichten erzähle, im Sinne von ja, Sachen, die halt mal gut oder weniger gut gelaufen sind. Zum Beispiel halt unsere ja auch schon geteilte Geschichte, wo du mich ja damals zusammengefalten hast. Das ist ja meine Parade, mein Paradebeispiel, wo ich ja auch tatsächlich selber den Unterschied zwischen Mensch und Rolle begriffen habe, was ich dann exemplarisch letztendlich erzähle. Aber die Beobachtung ist insofern zutreffend, dass ich, ja, ich sag mal, vorsichtiger bin. Wobei die letzte Folge, da würde ich sagen, die war sehr persönlich, aber grundsätzlich vorsichtiger bin. Was spreche ich in den offenen Raum, wo ich nicht weiß, wer ist letztendlich Adressat? Weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt vor einer Person was erzähle, ob ich vor 100 oder 200 Personen was erzähle, wie ich das zum Beispiel bei dem BIN-Kongress meines Berufsverbands schon gemacht habe, wo ich da auch sehr viel Persönliches geteilt habe, aber da war die Gruppe überschaubar. Oder ob ich sage, okay, ich habe einen Podcast mit dir, KD, wir haben eine vertrauensvolle Beziehung, wir unterhalten uns über vieles und dir mute ich auch viel zu und da ist es für mich auch in Ordnung. Und zeitgleich gibt es aber, ich sag mal, eine unüberschaubare Anzahl an potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörern, wo ich natürlich nicht weiß, sind die mir jetzt alle im Zweifel gewogen, was machen die mit den Informationen, die ich teile oder auch nicht teile. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen zurückhaltend und vorsichtiger, ob jetzt begründet oder unbegründet.
Okay, ja. Ich halte es da doch wirklich immer mehr mit dieser Überzeugung, das, was andere über andere sagen, wie gesagt, wenn sie nicht dabei sind, sind immer nur Selbstaussagen über sich selbst, über ihre Bewertungssysteme, die andere dann nur nutzen, um ihre eigenen wichtigen, aufgeladenen Sachen zu verarbeiten und in die Welt zu bringen. Und dass da Menschen nicht immer freundlich dann mit anderen umgehen, das ist ja auch allen bekannt und manchen tut das dann ja auch weh, wenn sie das mitbekommen. Also von daher nachvollziehbar. Gut, dann hattest du gesagt, dass du auch letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie du ja versuchst, auch durch Fort- oder Weiterbildungen dich in diesem nicht entscheidbaren Feld von Beratung, Coaching versuchst, das werde ich schon mit der Formulierung unsicher, weiterzuentwickeln, neue Methoden kennenzulernen, als Persönlichkeitsreifung verschiedene Sachen zu machen und warst du denn mal wieder unterwegs, um dich da weiter, sagen wir mal, du würdest vielleicht sagen, zu professionalisieren in deiner Arbeit.
Ja, das ist schön, so als wäre es überhaupt nicht vorhersehbar gewesen, als hätten wir nicht schon vorher drüber gesprochen, dass ich natürlich wieder unterwegs war. Genau, es war ein Schwertkampfseminar, mittelalterliches Langschwert, war tatsächlich in erster Linie Anfang des Jahres so Bock, also Lust getrieben, dass ich gesagt habe, von wegen mittelalterliches Langschwert finde ich cool, mache ich einfach mal. Hat sich tatsächlich aber in den jüngeren Wochen und Monaten auch nochmal als wertvoller Reflexionsrahmen letztendlich dargestellt, um mal wieder die Füße auf den Boden zu bekommen, weil ich es von mir selbst kenne, wenn irgendwas gerade sehr gut läuft oder ich gerade sehr gut unterwegs bin, habe ich so die Tendenz, Höhenflüge irgendwie einzunehmen und mich für besonders toll und unfehlbar und ich weiß nicht, was zu halten. Und da merke ich immer, okay, das tut mir nicht gut, weil dann geht es mir wie Ikarus und dann verbrenne ich mich irgendwo an der Sonne und stürze ab und das möchte ich ungern erleben oder da schaue ich, wie gehe ich damit gut um. Und da ist tatsächlich Schwertkampf etwas sehr, sehr Erdendes. Erstens, weil es körperlich ist und letztendlich ganz andere Erfordernisse mit sich bringt, als irgendwelche Sachen einfach nur zu durchdenken und dann irgendwie mit dem Intellekt darauf zu hauen oder das damit zu betrachten. Und zweitens hat Schwerkampf einfach was sehr, sehr Unmittelbares, weil in dem Moment, wo du halt irgendwie nicht im Moment bist, wo du zu viel in der Vergangenheit bist, zu sehr in der Zukunft, zu unachtsam und dergleichen, dann bist du halt quasi tot. Also jetzt glücklicherweise in dem Übungskontext, wo ich es gelernt habe, nicht, weil ich sitze ja noch hier. Aber es gab schon so Momente, Ne, irgendwie so ein Schlag unsauber ausgeführt. Gut, in der Wirklichkeit im Mittelalter wäre es das jetzt halt gewesen. Und das war einfach eine sehr, also einerseits sehr wertvolle Erfahrung, um mal wieder den Fuß auf den Boden zu bekommen. Und andererseits hat es einfach mega Spaß gemacht. Und ich werde jetzt mir Anfang Mai tatsächlich mein erstes Schwert kaufen.
Okay. Gut, dass wir immer noch einen gewissen Abstand haben, der hier zwischen uns liegt, weil so ein langes Schwert wird es vermutlich nicht geben. Aber das, was du sagst, hat bei mir so ausgelöst, dann könnte das also sein. Es ist mir gerade in den letzten Wochen verstärkt aufgefallen, dass Autofahrer um mich herum gefahren sind, als ob sie besoffen sind oder also konnten die Spur nicht halten und einfach ganz links irgendwie auf den Randstreifen gefahren oder auch zur Mitte. Und dann konnte ich häufig sehen, dass die mit ihrem Smartphone abgelenkt waren. Und das heißt, das könnte so die Fortsetzung so eines Schwertkampfes sein, weil wenn man nicht genau im Augenblick ist, hast du gesagt, wenn man irgendwo anders ist mit seiner Aufmerksamkeit, du hast es auf die Zeit bezogen, Vergangenheit oder Zukunft, und dann ist man halt sehr schnell erledigt. So, und da habe ich das Gefühl, ist das der moderne Schwertkampf, der sich überliefert hat, aufs Smartphone gucken während der Autofahrt. Also das Also ich habe so Phänomene zumindest wahrgenommen. Mir geht es nur darum, das macht ja gerade den Reiz aus, dass man spürt, wie bedeutsam eigentlich der Augenblick ist. Also die Fokussierung im Augenblick. Ich habe mich ja früher viel mit Golf beschäftigt, also die mentale Haltung beim Golfspielen. Und da merkst du das auch, wenn dir da, ich würde das mal ein Gedanke durch den Kopf geht, der nicht zum Also der dich rausbringt aus deiner Fokussierung für einen guten, leichten Golfschwung. Da kommt ein Thema aus der Vergangenheit hoch. Pass auf, den Schläger nicht so fest anzufassen oder irgendetwas. Schon wird das Ganze nichts mehr so richtig. Also dieses, wie schnell das geht, dass der Körper nicht synchron auf den unterschiedlichen Ebenen das macht, dass sofort irgendwo eine vielleicht isolierte Muskelanspannung kommt, die dem eigentlichen Schwung jetzt beim Golfsport entgegensteht und eine Hemmung reinkommt, eine Bremse, der Blick diffuser wird, auch nicht so klar fokussiert auf den Ball. Manche machen sogar dann die Augen zu beim Abschwung. Also ja, also das finde ich, das sind so schöne, auch sensitive Erfahrungen und den Zusammenhang zwischen den wie sagt man, kognitiven Dingen oder halt Sätzen, also halt Erinnerungen, die nicht zu dem passen, was man gerade im Augenblick tut, würde ich sagen, kommt eigentlich nicht so viel rum, beziehungsweise habe ich jetzt heute verstanden bei dir, man kann sogar relativ schnell tot sein.
Genau, im Extremfall, und ich meine, in Bezug auf die Autos ist ja genauso. Also, ne, wer dort, ich sag mal, übermäßig unachtsam ist oder dann kommt halt mal so eine gefährliche Situation, dann kann es halt schnell schief gehen. Was ich tatsächlich sehr bemerkenswert fand oder was ja einer der Gründe ist, wieso ich da ja auch so eine Variante dann mich da ausprobiere, ist ja, dass es auch in Beratung und Coaching oder generell in der Beziehungsführung ja genauso ist. In dem Moment, wo ich halt in einem Beratungsgespräch eigentlich in meinen Themen festhänge, kann ich nicht gut beim Gegenüber sein und dann mache ich meinen Job nicht gut. Also das ist ja den Anspruch, den ich zumindest da immer habe, dass ich sage, ne, im Rahmen meiner Möglichkeiten begleite ich die Person, und weswegen ich ja mittlerweile auch sage, ich mache eigentlich mehr menschliche Weiterbildung als fachliche Weiterbildung, dass ich mich einfach als Mensch weiterentwickle und immer beziehungsfähiger werde, um einfach dort halt gut in Kontakt zu sein, und der Rest ergibt sich dann, beziehungsweise methodisch, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ist dann halt auch wichtig, aber eben nicht das Entscheidende, sondern die Beziehung, auf die kommt es an. Und dafür ist halt Schwertkampf, glaube ich, einfach gut, weil du auch dort ja in Kontakt gehst. Und das ist auch nochmal der Unterschied zu, ich gehe in ein Fitnessstudio oder ich mache Yoga für mich alleine, was ich ja auch ab und an mache, dass du wirklich beim Schwertkampf einfach in Kontakt gehst und ja auch immer unterschiedliche, also Gegner beziehungsweise an der Stelle dann Mittrainierende hast, die ja auch ihre ganz eigenen Themen reinbringen. Also greift jemand zögerlich an, geht jemand gleich mit voller Energie rein, vernachlässigt jemand seine Verteidigung. Das sind ja alles Aspekte, wo ich sage, also ich für mich kann da immer sehr viel für mein alltägliches Leben draus ableiten, im Sinne von, wie bin ich gerade unterwegs, weil sich das körperlich einfach auch sehr gut widerspiegelt. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Ja, klar. Für mich ging es oder geht es vielleicht immer noch oder lange Zeit hauptsächlich nachdem ich, sage ich mal, so einen großen Handwerkskoffer da gefüllt habe mit Methoden, als ich da so gut stabil war und habe gedacht, ich weiß, was ich da anwenden muss, situativ, ging es eigentlich immer mehr um die Frage, um in eine neutrale, unabhängige Bewertungshaltung den Menschen und ihren Geschichten gegenüberzukommen. Dass ich zwar auch Resonanzen wahrnehme und spüre, aber dass die mich nicht ablenken in meine vergangenen Erfahrungen, in meine zukünftigen Dinge oder in meine aktuellen Konflikte, die ich habe. Das finde ich immer wieder spannend, dass ich wirklich den Fokus auf das halte und nicht auf was anderes ausgerichtet werde, was eher für mich Bedeutung hat. Und das ist für mich die höchste Kunst eigentlich.
Jetzt knüpfe ich da mal an, weil ich vermute, damit bist du ja auch quasi nicht auf die Welt gekommen, sondern du hast da auch deine Lehrmeisterin und Lehrmeister. Was waren denn da so deine vielleicht auch empfehlenswerten Tipps, auch wenn jeder seinen eigenen Weg irgendwie gehen muss, aber so Punkte, wo du sagst, es hat dir geholfen, dort einfach eine innere Klarheit zu bekommen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wann du gerade klar bist oder nicht. Also was waren da so deine Übungsgebiete oder sind es vielleicht auch noch?
Ja, also zumindest Sport. Bei mir stand Fußball und Handball früher im Vordergrund. Und das hat mich motiviert, wenn ich in gewissen Situationen, in Spielsituationen, Fehler gemacht habe oder irgendetwas nicht machen konnte, was sonst eigentlich gut ging, dass ich in eine andere mentale Haltung kam. Die Muskeln waren nicht so geschmeidig. Ich konnte die Sachen, die ich sonst gut kann, konnte ich nicht machen. Und das hat mich irgendwie nicht nur neugierig gemacht, weil ich jetzt so unheimlich gut werden wollte, sondern es war eher fast so eine, so eine wissenschaftliche Frage nachher für mich geworden. Was läuft da eigentlich ab, dass mir gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten im Augenblick nicht zur Verfügung stehen, obwohl ich sie prinzipiell hatte oder auch habe noch? Das hat sich später auf alle möglichen anderen Situationen, auf Prüfungssituationen oder andere Gesprächssituationen, wo ich plötzlich merkte, da werde ich ganz verengt, rigide, mir fällt irgendetwas nicht ein, Lockerheit geht verloren, es wird steif, es wird anstrengend, es kostet Kraft und dann parallel der dazu einsetzende Dialog im Inneren, der Self-Talk von Verlust einer wertschätzenden und liebevollen Kommunikation oder Beziehungsgestaltung mit mir selbst. Das waren so Fragen. Ja, und Lehrmeister, habe ich jetzt in diesem Podcast schon oft gesagt, war für mich ganz wichtig, die Erfahrung, die ich in meiner ersten psychotherapeutischen Weiterbildung gemacht habe in klinischer Hypnose nach Milton Erickson, wo es über die Methode leicht gemacht wurde, allein im Inneren hochautonom bei sich Sachen zu hinterfragen und dann vielleicht auch mit Veränderungen im Außen zu kommen, ohne dass man über das eigentliche Thema sprechen musste. Also, dass ich ganz geschützt war vor Gesichtsverlust, Beschämung und natürlich Themen, die mir nicht gut gelungen sind. Aber dass irgendein Phänomen passiert ist, das mich durch die Angebote im Außen eingeladen hat, heute würde ich es so formulieren, im Inneren mit meinem Bewertungssystem zu anderen Bewertungen zu kommen und gleichzeitig in einen anderen Dialog, der eine größere Vernetzung im Gehirn zwischen, also die Hirnanteile, die vielleicht mal abgeschnitten sind, wo die Kompetenzen nicht zur Verfügung stehen, dass das wieder zugänglich war. Und dass es sich relativ schnell leichter, wohliger, stimmiger angefühlt hat und ich wach im Augenblick, wie du sagst, warst. Und dann läuft das ganze Spiel ja fast wie von selbst, wo man sich dann wirklich ja auch wieder überrascht, was alles möglich ist, wenn man aus dieser angespannten oder, wir würden ja sagen, nicht kohärenten Haltung in sowas anderes wieder übergeht. Das ist ja also, wer das erlebt hat, das ist ja hochgradig spannend. Also wie unterschiedlich man dann halt unterwegs ist, dass man wieder schlagfertig hat Witz, Humor, ist assoziativ, kreativ und das einfach so, ohne dass man sich anstrengen muss. Ja, so das ist, ja und dann hat sich das so fortgesetzt. Ich habe aber immer alles gemieden, was mir wieder was anderes vermitteln wollte. Hm. Wenn man gesagt hat, Beratung, Coaching, Therapie, das muss doch schwer sein und das kann man sich nicht so leicht machen und da muss man ganz sauber, exakt nach Modulen und Ablaufplänen vorgehen und das muss man alles sehr begründbar, wissenschaftlich sehen, was erforscht wurde und mit Humor und Überzeichnung darf man da gar nicht arbeiten und von sich selbst sollte man auch schon gar nichts mitteilen, da das gebührt die therapeutische Abstinenz, dass man seinen Krempel raushält. Also das habe ich gemieden, weil ich gemerkt habe für mich in meiner eigenen Erfahrung, das funktioniert für mich nicht, weil der situative Druck, nenne ich das mal, der auf mir oder auf Menschen lastet in gewissen Situationen, nicht mit kognitiven Methoden beherrschbar ist. So, ich kann mich gut erinnern, ich war damals auf Sylt zu einem sehr schönen Vortragswochenende eingeladen mit Golfturnier im Anschluss und abends dick feiern im Sansibar und irgendwie alles so ganz nett. Und ich habe da auch einen Vortrag gehalten über diese Phänomene, insbesondere auf Golfsport. Und vor mir war ein Professor, ein Sportprofessor, und der erklärte dann, der zeigte dann in seiner PowerPoint-Folie ein Stoppschild, so ein fotografiertes Stoppschild, hat gesagt, immer wenn Sie in eine ungünstige Situation kommen, dann erinnern Sie sich an dieses Stoppschild und dann wissen Sie, halt so nicht weiter, jetzt muss ich so und so umstellen. Und das versuchte der mit dieser Methodik den Golfspielern beizubringen und er hatte jetzt ein bisschen den Nachteil, dass ich nach ihm dran kam und konnte das natürlich wunderbar nutzen. Wenn wir das können würden, dann würden wir das ja auch in den Situationen hinkriegen und können. Aber die Idee war dann, wenn sie es nicht schaffen, dann müssen sie halt üben, 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 üben. Also etwas, was eh per se nicht funktioniert, sich weitere Scheitererfahrungen einzuhandeln, das finde ich auch ein spannendes Lernmodell, dass Leute glauben, dass das hilfreich ist. Ja, wo eigentlich der Problemzustand weiterhin verschärft wird, weil du handelst dir automatisch Scheitererfahrungen ein. Weil du bist irgendwie mal emotional besonders innerlich gestimmt und dann kommt von außen etwas auf dich zu, das erwischt dich. Oder wie Fachleute ja sagen, oder jeder heute sagt, triggert dich in deinen alten Anteilen und dann gibt es kein Halten mehr. Dann bricht alles raus und dann wird man irgendwie auffällig. Ja, das glaube ich, das war nie meins und ich bin heute immer noch neugierig für mich selbst. Wo verliere ich das? Also, und wie muss ich mit mir umgehen, situativ oder auch mit anderen, damit ich nicht in diese Verengung komme und die weiterhin existieren. Aber ich gehe davon aus, ich bin auch natürlich emotional einladbar oder wenn mich jemand versucht zu verletzen oder mir irgendwas beizubiegen, da weiß ich nicht. Also ich lege für mich die Hand nicht ins Feuer, Robert. Dass ich ein Stoppschild sehe und dann weiß ich, halt Junge, so nicht, jetzt musst du es so machen.
Gut, also ich glaube, manchmal ist es ja auch ganz gut, auch mal durchzuziehen. Also das ist ja dann letztendlich auch immer die, also allein schon im Schwertkampf ist es ja sogar so, da geht es ja eben darum, nicht zu stoppen, sondern darauf zu vertrauen, dass der andere pariert. Das fand ich ganz spannend, dass eben unser Fechtmeister auch erzählt hat von, ich glaube, es waren Belgier oder dergleichen, die haben eben ohne Schutzausrüstung trainiert und haben dann eben ihre Schläge am Anfang immer mit voller Wucht gegeben und dann aber im letzten Moment haben die abgestoppt, ja, um den Gegenüber ja nicht zu verletzen. Und wo er dann eben auch gesagt hat, naja, aber das ist ja jetzt kein richtiges Fechten, was ihr macht, weil beim Fechten musst du halt den Schnitt letztendlich von, ich sag mal so, der linken Schulter nach rechts unten halt durchziehen. Und du musst letztendlich auch den Angriff ordentlich machen. Das fand ich auch sehr spannend. Du musst ordentlich angreifen, dass dein Gegner oder dein Mittrainierender auch ordentlich parieren kann. Weil wenn der Angriff nicht ordentlich kommt, kannst du die Energie nicht umlenken. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass ja eben dieses Stoppschild, also es gibt sicherlich Stoppschilder, die berechtigt sind und die ihren Wert haben. Und das auf der anderen Seite ist aber auch wichtig ist, eben ja manche Sachen auch laufen zu lassen. Und manchmal ist ja auch gerade eben diese Nichtkontrolle und diese emotionale Aufladung, die dann ja auch im Außen gezeigt wird, das, was die menschliche Beziehung ja auch lebenswert macht oder was es greifbar macht, um letztendlich auch zu merken, okay, hier geht's gerade um was, es hat gerade Bedeutung und es ist jetzt nicht einfach nur so ein Dahingeplätscher, wo man sich nett drüber austauscht, was irgendwie morgen im Fernsehen kommt.
Ja, okay. Das heißt also, du bist der Meinung, Robert, dass man auch mal durchziehen muss, sozusagen von rechts oben nach links unten beim Schwertkampf. Und der andere kann parieren. Das heißt, je mehr Wucht drin ist, lernt der andere auch gut zu parieren. Das heißt, du bist solch, müsstest dann ja solchen Modellen wie gewaltfreier Kommunikation, so Kuschelkommunikation, müsstest du dann ja eigentlich abgeneigt sein, weil da kann man ja gar nicht die wesentlichen Sachen lernen, wenn man gar nicht den Schwung auch mal voll ausführt, dass der andere lernt, damit umzugehen.
Das ist jetzt eine große Einladung, weil ich tatsächlich in einem meiner Weiterbildungskontexte in so einer Kleingruppe war zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und wenn du magst, erzähle ich da gerne einen Schwenk aus der Diskussion, die sich ergeben hat. Aber ich frage erstmal nach, bevor ich da mit der Erzählung durchziehe.
Ja, bitte, ich bin da neugierig.
Also.
Weil ich glaube, das sind ja Erfahrungen, die viele Menschen ja machen und haben. So, und das ist ja, allein können sie vielleicht durchziehen, aber bei gewissen Menschen können sie es nicht, obwohl sie es da vielleicht gerade mal machen müssten und
Also,
so weiter. Aber was ist dir da passiert?
genau, gewaltfreie Kommunikation. Also es war im Rahmen meines vierteljährlichen Weiterbildungstreffens, da gibt es die sogenannte Ideenwerkstatt, wo sich einfach ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Interessierte und sonstige Leute, die sich für den systemischen Ansatz irgendwie begeistern können, treffen in Mainz. Und das ist häufig mit einem Programm und manchmal auch mit offenen Austauschrunden. Da war eine Frau dabei, die hatte solche, ich sag mal, Übungs-Inspirationskarten zur gewaltfreien Kommunikation. Und du hast vollkommen recht, ich kriege beim Begriff oder bei der Vorstellung an die gewaltfreie Kommunikation persönliche Beklemmung. Das ist absolut zutreffend und das war auch für mich einer der Gründe, dort in die Gruppe zu gehen, die sich darüber austauscht. Und es gab dann eben eine sehr starke Befürworterin davon und es gab eben mich und noch ein paar andere, die auch daran beteiligt waren. Und die gewaltfreie Kommunikation hat, glaube ich, inhaltlich sehr viel Wertvolles, was sich auch in anderen Schulen wiederfindet, was also auch letztendlich im Systemischen sich wiederfinden lässt oder woanders. Da gibt es ja verschiedenste Modelle. Für mich hat es tatsächlich immer was sehr Blumiges und ich möchte nicht sagen Schwurbelhaftes, aber immer so, ja, wir haben uns alle lieb und wir fassen uns alle an die Hände und wenn wir uns alle mögen, dann können wir auch nett und freundlich miteinander reden und es wäre natürlich schön, wenn die Welt so wäre, dass wir alle lieb und nett und freundlich miteinander ins Gespräch gehen und wir uns alle lieb haben. Das wäre sicherlich in weiten Teilen eine schöne und erstrebenswerte Welt. Und zeitgleich ist meine Erfahrung, dass die Welt eben nicht so ist, sondern es gibt Konflikte, Auseinandersetzungen, es gibt Konkurrenz, es gibt Machtansprüche, es gibt Leute, die dir aus welchen Gründen irgendwie was, wenn nicht was Schlechtes, dann zumindest nichts Gutes wollen. Und deswegen ist es auch wichtig, aus meiner Sicht, eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit und eine gewisse Pointiertheit mitzubringen, ohne den Gegenüber dann gleich direkt zu zerschmettern, aber um zumindest deutlich zu machen, schau her, ich bin auch irgendwie wehrhaft, ich kann mich abgrenzen, und bin ich eben einfach hier so ein Kuschler. Und das Spannende war, also wir hatten da schon eine sehr pointierte Diskussion und ich glaube, das Interessante war, weswegen auch dann deutlich wurde, warum sie die GfK so gut findet und ich sie halt weniger gut finde. Ist, dass sie eben aus einem sehr harschen Umfeld kommt, von einem sehr harten Ton, von einer sehr, ich sag mal, sehr strikten und vielleicht auch aggressiven Kommunikation und ihr einfach die gewaltfreie Kommunikation geholfen hat, weicher zu werden. Bei mir war der Weg halt insofern andersrum, dass ich ja ein liebes, nettes, vulnerables Kerlchen bin und ich ja erst lernen musste, mich abzugrenzen und dementsprechend die gewaltfreie Kommunikation für mich halt viel symbolisiert, wo ich sage, das ist mir persönlich zu weich und es geht nicht gegen die Weichheit an sich, aber ich habe halt einfach lernen müssen, mich besser abzugrenzen, Grenzen zu ziehen, ne, meinen Mann zu stehen, wie man das früher gesagt hätte. Und dementsprechend habe ich letztendlich eher die Klinge schätzen gelernt und einfach dort sehr viel Wert in der direkten Kommunikation, in der Auseinandersetzung schätzen gelernt, anstatt eben diese weiche Seite, wobei ich die Seite, weiche Seite ja eben auch kenne und kann. Und wo dann eben auch die Frau meinte, naja, Robert, wenn du ganz woanders herkommst, dann ist auch klar, warum du die GfK nicht brauchst, weil du kannst das quasi schon, was die GfK vermitteln will. Und bei ihr war das genau umgekehrt. Also es war eine sehr spannende und wertvolle Diskussion oder Unterhaltung. GfK ist immer noch nicht meins, aber ich kann gut damit leben, dass es für manche eben was ganz Tolles ist.
Das ist spannend, was du sagst. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, als ich noch mehr so Workshops gemacht hatte im Rahmen von Weiterbildung, ob in Hypnose oder halt systemisch. Da waren dann natürlich auch viele Therapeutinnen, Therapeuten drin, Berater etc. etc., die auch irgendwie ihr Thema schon hatten. Also, wir hatten vielleicht andere Weiterbildung. Und meine Erfahrung war, allein in der Vorstellungsrunde fängt das dann schon an. Also, wenn ich überhaupt eine Vorstellungsrunde dann noch gemacht habe, aber wo dann jemand, habe ich jetzt gerade vor Augen, explizit erklärte, dass er ein Achtsamkeitscoach ist und hat dann in der Vorstellung ganz viel über halt Achtsamkeit erzählt. So. Und also die Methode, das Verfahren, was er da halt für sich gefunden hat und präferiert hat. Er hat die Methode versucht, positiv darzustellen und, sag ich mal, ein Stück weit zu verkaufen, auch als das Nonplusultra. Jetzt müssen alle halt achtsamer werden. War von ihm so mit Bedeutung aufgeladen, weil es sein Thema war. Also, er war im Verlauf des Workshops, konnte ich das so feststellen, alles andere als achtsam. Mit sich oder auch nicht mit anderen. Aber er sprach die ganze Zeit über Achtsamkeit, wie wichtig das ist und wie bedeutungsvoll das ist für Menschen. Und das ist eine Erfahrung, die ich für mich natürlich auch zum Teil erlebt habe, aber bei anderen, das, was sie finden, also was sie so mit Bedeutung aufladen, das sagt erstmal explizit auch als Methode nur was über sie aus. Die finden da irgendetwas, was für sie wichtig ist, egal ob das anderen hilft oder nicht, sondern das Spannende, was ich dann finde, ist, wie dieses eigene Innere dann nach Möglichkeit auf andere Menschen oder anderen Menschen angeboten wird, in der Hoffnung, für mich ist es gut, dann muss es für dich auch gut sein, Robert. Und deswegen komm zu mir in die Workshops und bezahl entsprechend dafür Geld.
Da ich glaube, dass deine Ansätze sehr vielschichtig sind, KD, würde ich das sogar tun, beziehungsweise war ja sehr dankbar, dass ich die ganzen Workshops in meiner Praktikumszeit einfach so mitnehmen konnte. Aber ich glaube, du hast da ja auch ein ganzheitlicheres Verständnis und sagst halt, ne, inwieweit taugt es mir was? Und am Ende des Tages ist halt die Vielfalt das, was letztendlich auch die Flexibilität ermöglicht, weil wer nur einen Hammer zur Verfügung hat, sieht halt in jedem Problem einen Nagel. Und ich meine, manchen Leuten tut das gut, die wollen vielleicht auch mal genagelt werden, aber andere sagen vielleicht auch, ich habe da vielleicht auch andere Bedürfnisse und brauche vielleicht einfach auch eine andere Resonanz und Reaktion.
Nageln kann auch schon mal Spaß machen, das ist nicht die Frage. Aber ich hatte oder wir hatten von der Akademie für Potenzialentfaltung am Mittwoch unsere Mitgliederversammlung und da kamen unterschiedliche Mitglieder, die mir persönlich auch fremd sind, weil das ist jetzt nicht so häufig. Und da kam jemand angereist aus Berlin. Und nachdem er mitbekommen hatte, wer ich war, das steht auf der Webseite, dass es jetzt eine Tochterakademie gibt für salutogene Beziehungsgestaltung, habe ich ja schon mal gesagt. Und er sagt, ja, können wir hier nach der Versammlung nochmal drüber sprechen? Ich möchte da unbedingt mitarbeiten. Und so weiter. Und ich bin auch dabei, ich habe da jetzt auch schon ein Buch drüber geschrieben und so habe ich gesagt, ja, sag ich, können wir gerne nachher mal drüber sprechen und freue mich immer über gute Ideen und so weiter und Austausch. Und dann war das soweit und dann ging aber die Versammlung länger und ich hatte jetzt auch keine Energie mehr für solche Gespräche zu führen. Jetzt war der aber aus Berlin angereist, ich wollte auch nicht ganz unhöflich sein und ihn abwehren und dann, ja, wie können wir das denn dann mal machen, wenn es heute nicht geht? Ich geb dir mal meine, oder Ihnen hat er gesagt, Visitenkarte. Dann hat er mir die Visitenkarte in die Hand gedrückt und dann drehe ich die um und dann war auf der Deckseite war dann der Erfinder der, ich sag mal, 4S-Methode oder wie immer das hieß, das weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich ihm die Karte halt zurückgegeben, dann habe ich gesagt, okay, das tut mir leid, aber das passt nicht, wir können nicht zusammenarbeiten. War er ganz irritiert, habe ich gesagt, wer schon auf seiner Visitenkarte eine lineare Methode für Menschen anbietet, ist für mich nicht der adäquate Gesprächsteilnehmer. Ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt, aber das war, ja, kannst du das so nachempfinden? Weil das ist die Erfahrung, die ich habe, wer mir seine Methode propagiert, auch wenn er da selbst nicht dran glaubt, dass es von A nach B linear geht, wenn man das nur so macht. Und der hat im Moment, sage ich mal, wo ich mich mit beschäftige und ich unterwegs bin, eher verloren. Solche Gespräche brauche ich nicht, weil ich weiß genau, wie das abläuft. Der erklärt mir erstmal eine Stunde oder einen halben Tag im schlimmsten Fall seine Methode mit Begeisterung. Und das davor wollte ich mich schützen in dem Fall.
Da bin ich ja beruhigt, dass du bei mir nicht nur die Tarotkarten siehst. Und da bin ich auch sehr beruhigt, dass ich nicht nur damit nach draußen gehe. Aber KD, weißt du, mit Tarotkarten, das ist wirklich die Methode, mit der es funktioniert.
Also. Das finde ich gut. Deswegen habe ich das ja auch erkannt. Du hast mich auch überzeugt. Aber trotzdem hatte ich an diesem Mittwoch mal wieder so meine alte Haltung, wer eine lineare Methode anbietet für soziale und für mentale Themen, der ist irgendwie falsch bei mir.
Ja, also ich finde es sehr gut, dass du da für dich einfach diese Klarheit und Abgrenzung hast. Also das ist ja letztendlich das, was wir auch gerade hatten, eben auch dort letztendlich Position zu beziehen und auch zu sagen, wofür stehe ich und wofür stehe ich auch nicht. Weil ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Wir Menschen, also ich zumindest, kann gar nicht jedem gerecht werden, weil wenn ich jedem im Außen gerecht werde, werde ich mir selbst nicht gerecht. Und wenn ich mir selbst nicht gerecht werde, dann halt nicht jedem im Außen. Das ist die Frage, womit kann ich halt eher leben? Weil eine von mir sehr geschätzte Kollegin und Freundin sagt immer, Robert, einen Tod musst du sterben. Und ich gucke natürlich immer, wie es mir gelingt, die unlösbaren Fragen oder Probleme so zu lösen, dass ich halt doch keinen Tod sterben muss. Aber am Ende des Tages braucht es halt, glaube ich, dann diese Klarheit und auch diese Trennung, was ist meins und was ist auch, was ist nicht meins. Und zeitgleich wird es auch für diese Person ja einen Markt geben mit dieser, ne, einen zentralen Methode, weil ja auch manche Leute sich nach so viel Klarheit, Struktur und solchen vermeintlich leichten oder eindeutigen Lösungen sehen, wo die sagen, okay, wenn ich jetzt diese eine Methode habe, dann kann ich jedes Problem lösen. Und das mag ja bei manchen Problemen sogar zutreffen, aber spätestens, wenn andere Probleme um die Ecke kommen, dann wird zumindest mir häufig meine eigene Begrenztheit sichtbar oder für mich erkennbar. Und dann heißt es wieder, okay, Robert, was musst du jetzt lernen, um damit wieder besser umgehen zu können?
Ja. Mir geht es gar nicht darum, dass diese Methode schlecht ist oder halt nicht hilft. Ich sage, ich in meiner Lebensphase und mit meinen Erfahrungen, ich versuche eher, das ist auch völlig falsch, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, von einer Methode unabhängiger zu arbeiten, sondern auf die Ausdrucksweise, auf Sprache zu achten. Also nach welche Bewertungssysteme werden sichtbar in den Menschen? Wie sie was aufnehmen, wie sie was beschreiben, erklären, bewerten und zu welchen Handlungen sie dann kommen. Das sind ja für mich die Muster, die ich erkennen kann im Außen. So. Und ich weiß natürlich auch, dass Menschen auf sowas fokussieren. Das gibt es ja überall und das verkauft sich ja auch ganz gut, wenn du diese klare Methode hast und in Amerika, in Harvard erforscht. Und das ist so super. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel mehr, dass das funktioniert. Ob im Bereich Unternehmensberatung oder im Einzelcoaching, wo auch immer. Ja, also mir geht es eher darum, dieses andere, auch diesen wirklich dahin zu kommen, ernst zu nehmen, dass man andere nicht zum Objekt seiner Methoden beispielsweise macht, seiner eigenen Bewertung. Und das finde ich schwer. Und was ich im Kolleginnen- und Kollegenkreis sehe oder in dieser Branche, je stärker marketingmäßig, also manche sind ja Profis, dann so eine Methode, die ASS-Methode oder sowas, nach vorne bringen, in Medien, in Workshops, Social Media ist ja dafür bestens irgendwie geeignet, dass viele, weil es für mich auch eine unentscheidbare Frage ist, wie du ja zu Recht angemerkt hast, bei manchen hilft das aber, ja, genau. Jetzt habe ich aber leider den Faden gerade verloren. Dass das bei manchen Kolleginnen und Kollegen, in denen so ein Zustand hervorruft, da sprechen die nicht drüber, aber die denken, scheiße, da hat es jemand rausgefunden, wie es jetzt geht. Und ich, Trottel, krieg's immer noch nicht hin in meiner Arbeit. Wo auch immer. Weil, wie du völlig zu Recht sagst, die Wirklichkeit ist komplexer nachher. Und deswegen bin ich auch gar nicht mehr so ein Freund davon, dass auf Tagungen solche Methoden, also ich nenne das jetzt mal so Methodenmarktschreier auftreten und da viele Leute sitzen und denken, wenn ich das kann, dann habe ich mich auch weiterentwickelt. Und das finde ich teilweise tragisch, dass sie sich selbst gegenüber auch dann zumindest kurzzeitig in so eine Art Abwertungsgefühl kommen können. Anstatt weiter zu gucken, was sie gut können und dass das, ja, ich glaube, ich habe das Entscheidende gesagt, was ich sagen wollte.
Also was bei mir dort resoniert, ist ja so diese Fragestellung am Ende des Tages, was zeichnet mich und meine Arbeit eigentlich aus? Und bin ich am Ende des Tages auf eine Methode zu reduzieren, beziehungsweise verstecke ich mich vielleicht sogar hinter einer Methode? Oder könnte es sogar sein, dass vielleicht ich als Mensch mit meinem ganzen Dasein und dem, was ich ganzheitlich mitbringe, dass das vielleicht auch hilft oder vielleicht sogar mehr hilft? Aber es wirft natürlich ein, also mich zumindest spontan, als du das so erzählt hast, wirft es natürlich auf fundamentale Fragestellungen zurück. Ne, ist es die Methode, bin es ich? Wenn es ich bin, darf ich für die Zusammenarbeit mit mir Geld verlangen? Das hattest du ja auch mal gesagt, wo du gesagt hast, das war so ein leichtgängiges Gespräch, was du dort hattest, wo du dich dann schon fast schlecht gefühlt hast, dich dafür bezahlen zu lassen. Das sind ja so Fragestellungen, die dann sehr schnell auftauchen können, im Sinne von, ne, was bleibt übrig, wenn die Methoden weg sind?
Genau, ja. Ja, okay, aber mir ging es darum, um diesen Aspekt, dass bei allen Fragen, die vielleicht nicht eindeutig entscheidbar sind, gerade auch in unserer Branche, dass ich nicht wenige kennengelernt habe, die dann, je mehr sie das im Außen mit Bedeutung aufladen, ihre eigenen Sachen und sich selbst auch nicht mehr so positiv sehen. Also in so eine Defizitorientierung zu kommen. So, und da fängt es dann an, schwierig zu werden. Eigentlich sollen wir ja offen sein, uns dauernd hinterfragen und neue Dinge aufnehmen und innerlich weiterentwickeln und so weiter und so weiter. Aber dann muss man sich auch auf diese Phänomene drauf einlassen. Wer das schafft, aber manche gehen dann in so eine Entweder-Oder-Haltung. Ne? Sie sagen, okay, meins taugt nichts, jetzt muss ich das andere lernen, weil das ist ja jetzt hier das Nonplusultra, genau.
Ja. Wenn sie das gelernt haben, kommt der nächste um die Ecke mit einem neuen, alten Wein, der dann sagt, habe ich hier diese tolle Methode, die XY-Methode, die am Ende des Tages dasselbe ist wie die AB-Methode, aber sie heißt jetzt anders und dann buche ich auch da wieder einen Kurs, um dann dort letztendlich am Puls der Zeit zu sein und das zu machen, was alle anderen machen.
Genau. Ja, lieber Robert, das waren es doch noch ganz, finde ich, spannende und interessante Themen.
Du meinst trotz dessen, dass wir am Anfang gar nicht wussten, worüber wir uns heute unterhalten?
Ja, auch wir haben ja unsere Interaktion und ich hatte schon ein paar Themen, aber du hast mir letztes Mal irgendwie zu verstehen gegeben, dass unsere letzte Aufnahme, der Podcast, der noch nicht gesendet ist, doch sehr persönlich war ich heute auch die ganze Zeit am Überlegen, soll es nochmal aus meiner Richtung persönlich werden, weil ich hätte da zwei, drei wirklich ganz interessante Erfahrungsgeschichten, die ich gemacht habe, die hätte ich gerne mitgeteilt, aber du hast vorhin zu Beginn gesagt, dass man nie weiß, dass andere dieses Gehörte auch gegen einwenden können und dann bin ich doch vorsichtig geworden und habe mich zurückgehalten mit diesen Geschichten. Deswegen war es vielleicht am Anfang ein bisschen zäh, könnte es gewesen sein. Aber die drei Geschichten sind ja nicht weg. Vielleicht komme ich nochmal in eine andere Haltung in einem späteren Podcast.
Im Zweifel spielen wir wieder ein Als-Ob, wo ich sage, Kathi, stell dir vor, du wärst ein sehr vertrauensvoller Podcaster, der einfach hier Geschichten aus seinem Leben erzählt, in vollem Vertrauen, dass alle, die zuhören, das sehr wohlwollend und positiv wahrnehmen. Was würdest du erzählen? Also da haben wir sicherlich Möglichkeiten, das auch in der Zukunft aufzugreifen. Und ich persönlich lebe ja gut damit, KD, wenn du deine persönlichen Geschichten erzählst, weil ne, das sind ja deine Geschichten, das ist dein Tanzbereich. Und ich habe auch kein Problem damit, meine Geschichten zu erzählen. Ich meine, manchmal schon, aber auch das finde ich ja letztendlich einen sehr spannenden Erfahrungsraum, den wir haben, wo ich auch für mich immer austarieren kann, was erzähle ich nicht, wie erzähle ich es, wie blicke ich danach darauf zurück. Und ich merke zumindest, dass ich da einen Ticken mehr Gelassenheit entwickle, also zumindest in meiner Selbstwahrnehmung. Auch wenn das vielleicht immer nicht so klingt, aber gerade das Ansprechen ist ja letztendlich auch ein Zeichen dafür aus meiner Sicht, dass hier das Vertrauen auch gegenüber den Hörerinnen und Hörern besteht, dass ich da das offenbaren kann, ohne dass dann jemand schreibt, oh, der Herr Wegner erzählt jetzt aber hier nicht persönliche Geschichten, weil er die Sorge hat, dass irgendjemand es gegen ihn verwendet. Mal schauen.
Aber trotzdem muss man mit solchen Phänomenen rechnen. Und von daher finde ich die Vorsichtigkeit, die du da an den Tag legst, oder ich ja auch für mich, durchaus akzeptabel und auch in Ordnung. Ich habe ebenso das, es gibt ja in der Polizeiarbeit dieses Phänomen, wenn jemand einen öffentlichkeitswirksamen Diebstahl macht oder halt Serienmörder, da kennt man das. Das ist irgendwann und es bleibt unentdeckt. Das ist ja auch irgendwie da so ein Hang oder ich weiß nicht sagen, will nicht gleich von Zwang sprechen, aber sich doch irgendwie so zu verhalten, dass es dann doch offenbar wird. Und das fiel mir gerade noch mal ein, dass ich gedacht habe, na, mit meinem zunehmenden Alter unterliege ich jetzt auch diesen Dingen, dass ich mich hier offenbaren will und alles noch mal preisgeben, meine ganzen Verbrechen, die ich so in meinen sozialen Beziehungsgeschichten hinter mich gebracht habe.
Also so
Ja.
die Ambivalenz, auf der einen Seite gesehen werden zu wollen und auf der anderen Seite aber eben ja auch, also ich kenne es zumindest von mir, mich nicht zu zeigen. Da gibt es ja auch in der Bibel diesen schönen Spruch, ja, wo Adam sich, glaube ich, hinterm Baum versteckt und Gott dann irgendwie sagt, so von wegen, ne, Adam, aber warum versteckst du dich? Und wo ich mal irgendwann auch mal gedacht habe, naja, in dem Moment, wo ich mich nicht zeige, kann mich auch keiner sehen. Und zeitgleich ist die Frage, was passiert, wenn mich Leute sehen? Und das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Spannungsfeld, was ich zumindest kenne und was ich auch in unserem Podcast immer erlebe und auch sehr spannend finde, dass wir das hier gemeinsam austarieren. Und in dem Sinne bin ich gespannt, was wir beim nächsten Mal einfach erzählen oder auch für uns behalten.
Ja, ich meine, das ist ja, wir wollen gesehen werden, wir wollen auch Bedeutung bei anderen erleben und gleichzeitig wollen wir aber auch gut, sicher und geschützt für uns alleine sein und deswegen gehört das ja dazu und auch, wie meine Musterbrecherfreunde sagen, jetzt für Unternehmen eine gewisse Robustheit dazu, das dann auch, also damit leben zu können und das auszuhalten, ohne dass man gleich in seinen Grundfesten erschüttert wird und zusammenbricht und in die Notfallaufnahme gefahren werden muss. Ja, also wir stabilisieren weiter unser soziales Immunsystem und das macht man am besten, wie im Biologischen, durch konkrete Infektionen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, sucht eure sozialen Infektionen, die euer soziales Immunsystem weiter trainieren, damit ihr gut geschützt seid für alles, was andere euch noch antun und zumuten werden an Schmerzen und Kränkungen. Robert, vielen Dank auch für diesen Podcast und ich bin jetzt unter Zeitdruck, deswegen bin ich hier brachial am Abmoderieren.
Wunderbar, dann dir eine gute Zeit, KD, und bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss.